NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. Bis 12:30 widmen wir uns diesen Themen. Historische Ökumene-Erklärung in Wittenberg. Lutheraner und Reformierte rücken näher zusammen. In großer Sorge um die Kirche. Ein Nachruf auf Kardinal Joachim Meissner. Außerdem auf festem Fundament. Jahrestagung des Internationalen Rates der Christen und Juden. Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Documenta 14. Welche Rolle spielt auf der weltgrößten Kunstausstellung die Religion? Großes Protestantentreffen in Leipzig. Doch 500 Jahre nach Beginn der Reformation kamen in den vergangenen 10 Tagen nicht die Lutheraner nach Sachsen, sondern die Reformierten, die sich auf Theologen wie Zwingli und Calvin berufen. Mehr als 1000 Delegierte aus über 100 Ländern trafen sich zur Generalversammlung der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Aus Leipzig berichtet Siegfried Stadler.
Die Protestanten feiern 500 Jahre Reformation, mit Luther all überall, könnte man meinen. Doch mehr als die Hälfte der Protestanten in aller Welt sind überhaupt keine Lutheraner. Für sie ist Luther keineswegs die Nummer eins, sondern es fallen ganz andere Namen.
Man redet viel über Calvin, aber vor Calvin war Zwingli und er hat in der Schweiz ganz knapp nach Luther die Reformation angefangen in Zürich, 1519. Und das ist ein bisschen eine andere Art von Reformation gewesen, sehr sozial, weil Zwingli hat das Evangelium von Anfang an so verstanden, dass das Leben im Hier und Jetzt auch verbessert werden soll, sozial.
Catherine McMillan aus der Schweiz war eine von 1000 Delegierten der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. 10 Tage lang diskutierten sie auf ihrer Generalversammlung in Leipzig Fragen des Glaubens und der Gerechtigkeit in der Welt, verdolmetscht in 6 Sprachen. Das große internationale Plenum bestand aus vielen kleinen runden Tischen, an denen man in einer Halle der Leipziger Messe zusammensaß. Es gab keine für alle verbindlichen Beschlüsse. Aber das Sichtbarmachen von Zustimmung oder auch Ablehnung durch orangefarbene oder blaue Karten. Sollen in allen reformierten Kirchen auch Frauen ordiniert werden? Für diesen Vorschlag zum Beispiel gab es auch die blaue Karte. Für Catherine McMillan aber waren die vielen orangefarbenen die Botschaft, die man aus Leipzig mitnimmt.
Die Frauen in ihrer Kirche wissen, die anderen reformierten Kirchen auf der Welt begrüßen das und stehen dahinter. Und sie können darauf hoffen, dass innerhalb von den nächsten paar Jahren, dass ihre Gemeindeglieder anfangen, das auch so zu sehen.
Es gab Konzerte und Gottesdienste in verschiedenen Leipziger Kirchen. Und die Tagungszeit im Kongresszentrum der Messe wurde auch immer wieder mit Kirchenliedern aufgelockert.
Das Spannende ist, dass ja die Vielfalt der Kirchen sich natürlich auch in den Liedern widerspiegelt. Also heute Morgen alleine haben wir aus Ägypten ein Lied gesungen, aus Indonesien ein Lied gesungen.
Martin Engels, Moderator des Reformierten Bundes, saß für die reformierten Kirchen Deutschlands mit an einem der runden Tische. Darauf stand, wohl als Symbol für das innige Verhältnis der evangelisch-reformierten zu den Lutheranern, die bekannte kleine Playmobil-Figur. Doch es war gar nicht Luther, sondern
der kleine Calvin, der wurde mir gebastelt. Das ist sozusagen die Luther-Figur, bloß mit einem Bärtchen dran. Das ist ein kleiner Scherz sozusagen.
Ein Hausbesuch beim richtigen Luther gehört aber auch zum Programm, bei einem Tagesausflug der Delegierten nach Wittenberg. Dort wurde in einem Wittenberger Zeugnis die künftige Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund geregelt. Außerdem schloss sich die Weltgemeinschaft der Reformierten dort auch der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre an, auf die sich Katholiken, Lutheraner und Methodisten bereits verständigt hatten.
Die Rechtfertigungslehre erklärt, in Kürze ausgedrückt, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Also, dass der Mensch nicht Gottes Gnade verdienen muss, sondern dass Gottes Gnade ein Geschenk an den Menschen ist. Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen assoziiert sich nun dieser Erklärung. Assoziiert heißt auch, dass sie ihre eigene Tradition dazu beiträgt. Das heißt, dass Rechtfertigung durch Gott immer auch den Einsatz für Gerechtigkeit in der Welt einschließt.
So wächst zusammen, was zusammengehört. Die Einheit der Kirchen im Miteinander. 500 Jahre nach der Reformation.
Playmo-Reformator mit Bärtchen. Siegfried Stadler über die Generalversammlung der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Mit den Protestanten hatte er es nicht so sehr. Der Kölner Kardinal Joachim Meissner ist nicht unbedingt als ein Vorkämpfer der Ökumene bekannt geworden. Joachim Meissner, der am Mittwoch im Alter von 83 Jahren starb, war einer der profiliertesten katholischen Oberhirten weltweit. Der konservative Kardinal war in den 80er Jahren Bischof in Berlin, bevor er 1989 an die Spitze des Erzbistums Köln wechselte. Ein Nachruf von Florian Breitmeier.
Joachim Meissner war ein kantiger Kardinal, der sich nicht scheute, mit seinen erzkonservativen Positionen öffentlich anzuecken. Manch einer mochte sich dann fragen, ob der streitbare Oberhirte noch die erzbischöfliche Mitra aufhatte oder schon eine Art Sturmhelm. Er schätzte das offene Wort, ging der Konfrontation nicht aus dem Weg, zweifellos ein geradliniger Typ. Allzu oft stand er mit dieser unbeugsamen Haltung aber seiner Kirche im Weg. Mal einen Schritt zur Seite zu machen, um so in festgefahrenen theologischen Fragen vielleicht voranzukommen, das war ihm fremd. Innerhalb der Bischofskonferenz sorgte er zuweilen für eine Polarität, die kluge Entscheidungsfindungen erschwerte. Geschickt und immer wieder über die römische Bande spielend, sorgte er dafür, dass seine Kölner Weihbischöfe in der deutschen Ortskirche Karriere machten. Das von seinem Freund Papst Benedikt XVI. Vorgebrachte Wort der Entweltlichung übersetzte Meissner 2011 sofort in konkrete Forderungen. Weg mit dem umstrittenen Weltbildverlag, radikaler Abbau katholischer Strukturen jenseits der Amtskirche, Widerstand dem Zeitgeist gegenüber. Joachim Meissner wählte aber nie aus Selbstzweck die Abteilung Attacke, wenn ihm ein Thema am Herzen lag. Er war im besten Wortsinn ein Überzeugungstäter, auch wenn er sich häufig im Nachhinein dafür entschuldigen musste, Irritationen ausgelöst und Gefühle verletzt zu haben. In der schwangeren Konfliktberatung, in Fragen der Empfängnisverhütung, der gleichgeschlechtlichen Liebe und Gender fuhr er einen knallharten Kurs. Er suchte die trennscharfe Konfrontation, auch Provokation, wenn es nötig war. Er wollte eben Unterschiede aufzeigen. Auf eine ihm eigene Art und Weise forcierte er die Unterscheidung der Geister. Papst Franziskus nennt das heute Discernimento, eben Unterscheidung. Gleichwohl hat Kardinal Meissner mit dem Argentinier auf dem Stuhle Petri von Beginn an gefremdelt. Ja, er hat an konkreten seelsorglichen Folgen der jüngsten Familiensynoden ernsthaft gezweifelt und gemeinsam mit drei anderen Kardinälen dies dem Papst auch schriftlich mitgeteilt. Die Welt sollte davon erfahren, der Brief wurde auf zweifelhafte Weise öffentlich. Seine im Kern provozierend kritischen Anfragen wurden nicht beantwortet. Ein klärendes Gespräch mit den sogenannten Dubia-Kardinälen Meissner, Brandmüller, Burke und Caffara gab es nicht. Kardinal Meissner wertete bestimmte Passagen des päpstlichen Lehrschreibens Amoris Laetitia als sachlich zweideutig. Besonders die Möglichkeit des Kommunionsempfangs für wiederverheiratete Geschiedene in begründeten Einzelfällen ärgerte ihn. Der entmachtete Glaubenspräfekt Gerd Ludwig Müller erklärte, er habe unmittelbar vor dessen Tod noch mit Joachim Meissner telefoniert. Dieser habe erklärt, er fühle sich gesundheitlich gut, sei aber in großer Sorge um die Kirche. Dass Müllers Amtszeit im Vatikan am vergangenen Wochenende nicht verlängert wurde, habe Kardinal Meissner persönlich bewegt und verletzt, sagte der ehemalige Chef der Glaubenskongregation. Wenn Joachim Meissner nun am kommenden Sonnabend im Kölner Dom beerdigt wird, werden mutmaßlich neben den drei Dubia-Kardinälen auch Gerhard Ludwig Müller und weitere konservative Mitstreiter kommen, um dem prinzipientreuen Kardinal die letzte Ehre zu erweisen. Für den Hauptzelebranten, Kardinal Rainer Maria Wölki, wird es wichtig sein, nicht nur liturgisch Brücken zu bauen. Es wäre falsch, ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild Kardinal Meissners zu zeichnen. Sein feiner Sinn für Kunst und Kultur zeigt sich im einzigartigen Erzbischöflichen Museum Columba in Köln. Er mochte die Menschen und viele mochten ihn. Wenn er beispielsweise Kommunionkindern die Bedeutung des ewigen Lichts im Altarraum erklärte, zeigte sich eine herzliche Klarheit, die auch modernen Katecheten zur Nachahmung empfohlen ist. Meissner erklärte einmal sinngemäß: Das Licht ist rot, so rot wie bei einer Ampel. Das Licht sagt, geh nicht achtlos daran vorbei. Achtung, Gott ist hier, er leuchtet dir. Als Purpurträger hat Joachim Meissner so manches Stoppsignal gesetzt. Er wollte bewusst den Mainstream unterbrechen, auch wenn sich dadurch manches anstaute. Sperrig sein, um so Sorge tragen zu können für das, wofür es sich nach eigener Überzeugung wirklich zu leben lohnt. Dafür stand Joachim Meißner aufrichtig ein. In der Totenmesse im Kölner Dom werden die Gläubigen am kommenden Sonnabend beten: Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Florian Breitmeier mit einem Nachruf auf Kardinal Joachim Meißner, der am Mittwoch gestorben ist. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Nach dem Bundestagsbeschluss für die Ehe für alle werden in der evangelischen Kirche Forderungen nach Trauungen für schwule und lesbische Paare laut. Die evangelischen Frauen in Deutschland forderten die Landeskirchen auf, nun homosexuelle Paare auch vor dem Traualtar Heterosexuellen gleichzustellen. Gleichgeschlechtliche Paare sollten ohne Ausnahme nicht länger nur gesegnet, sondern auch getraut werden, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Frauen in der evangelischen Kirche, Angelika Weigt-Blättgen. In den Landeskirchen in Hessen-Nassau und im Rheinland sind homosexuelle Paare bereits heute bei der Trauung Ehepaaren gleichgestellt. In anderen evangelischen Landeskirchen gibt es Gottesdienste oder Segnungen, aber keine Trauung oder Amtshandlung. Für Sachsens evangelischen Landesbischof Carsten Renzing hat dagegen die Ehe zwischen Mann und Frau nach wie vor Priorität. Ungeachtet der Mehrheitsentscheidung im Bundestag gelte weiter die bleibende Bedeutung der biblischen Ordnung von Ehe und Familie als Leitbild des Zusammenlebens von Mann und Frau. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bekräftigte die ablehnende Haltung der katholischen Bischöfe. Marx erklärte, er setze auf eine weitere Erörterung des Themas vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Vorstandsvorsitzende der Diakoniestiftung Bethe, Ulrich Pohl, plädiert für ein allgemeines soziales Jahr. Alle Schulabgänger sollten demnach ein Jahr lang in sozialen, kulturellen oder ökologischen Einrichtungen arbeiten, sagte Pohl. Ein solches Jahr wecke Verständnis für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und bilde soziale Intelligenz aus. Bei CDU und SPD findet der Vorschlag jedoch wenig Zustimmung. Laut Ulrich Pohl würde ein derartiger sozialer Dienst jährlich etwa 800.000 Schulabgänger betreffen. Bisher leisten pro Jahr etwa 35.000 junge Deutsche einen vergleichbaren Freiwilligendienst nach der Schulzeit. Laut einer repräsentativen Studie im Auftrag Bethels ist die Mehrheit der Bevölkerung für ein verpflichtendes Sozialjahr. 75% der Befragten befürworteten einen verpflichtenden Sozialdienst für Schulabgänger. Der islamische Theologe Bülent Uca hat in der Diskussion um muslimische Gefangenenseelsorger einen praktischen Ausbildungsteil im Anschluss an das Hochschulstudium gefordert. Es gebe zwar erste Masterabsolventen in den deutschen Islamzentren, sagte Uca, diese hätten aber keinerlei praktische Erfahrungen und seien für so schwierige Aufgabenbereiche wie die Gefängnisseelsorge noch nicht geeignet. Dennoch fehle für den Aufbau eines Praxissystems bislang sowohl die Unterstützung von Seiten der Politik als auch die Rückendeckung der islamischen Verbände, kritisierte der Direktor des Osnabrücker Instituts für islamische Theologie. Der Vorsitzende der Justizministerkonferenz, der rheinland-pfälzische Ressortchef Herbert Mertin, hatte beklagt, dass in deutschen Gefängnissen fast ausschließlich von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandte Seelsorger arbeiteten. Das Erzbistum Hamburg wird kein Geld für Neubauten der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust und der Johannes-Prassek-Schule in Lübeck zur Verfügung stellen. Grund sei die schlechte wirtschaftliche Lage der Diözese. Diese sei nicht nur prekär, sondern erfordere einschneidende Veränderungen und Entscheidungen, hieß es. Der Finanzbedarf für Neubauten an den beiden Schulstandorten beträgt 20 Millionen Euro. Hamburgs Erzbischof Stefan Heese hatte im Herbst angekündigt, dass das Erzbistum bis 2020 jährlich 20 Millionen Euro in seinem Haushalt einsparen muss. Die wirtschaftliche Konsolidierung des Schulsystems ist neben der Finanzierung der Caritas und der Neuordnung der Gemeinden eine der größten Herausforderungen der Diözese.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Einmal im Jahr kommen zahlreiche Juden und Christen aus aller Welt zusammen, die im bireligiösen Dialog engagiert sind. Nach Philadelphia 2016 sollte im Jahr des Reformationsjubiläums Deutschland Treffpunkt sein. Die evangelische Kirche im Rheinland, die unter den deutschen Landeskirchen als Pionierin eines neuen Verhältnisses zum Judentum gilt, hatte deshalb nach Bonn eingeladen. Die Tagung stand unter dem Titel »Reformieren, Interpretieren, Revidieren«. Dabei ging es auch um einen Rückblick in eigener Sache. Denn vor 70 Jahren wurde der Internationale Rat der Christen und Juden begründet. Christina Maria Purkert berichtet.
Am Anfang galt es überhaupt, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, wie zum Beispiel der Rabbiner Leo Beck 1954 gefordert hat. Die Rabbiner und Pastoren, die Vorstände jüdischer und christlicher Dachorganisationen, die den Dialog vorantreiben, haben diese gemeinsame Basis heute. Doch Liliane Apotheker, die jüdische Vizepräsidentin des Internationalen Rates der Christen und Juden, ist nicht sicher, ob das auch an der Basis gilt. Die Aufgabe heute sei,
viel mehr Menschen zu diesem Dialog zu bringen. Ich bin Jüdin und es liegt mir zuvor, in meine jüdische Gemeinde zu erklären, wie wichtig Dialog ist. Und das ist eine Riesenarbeit. Dadurch stehen wir auch noch am Anfang.
An einem Anfang steht der jüdisch-christliche Dialog nach 70 Jahren auch für Nikolaus Schneider. Ein Herzensanliegen auch im Ruhestand für den rheinischen Altpräses und ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD.
70 Jahre im Verhältnis zu 2000 Jahren, das macht ja deutlich, wir sind noch ganz am Anfang des Anfangs. Ich habe aber den Eindruck, dass dieser Prozess unumkehrbar ist, dass wir die Feindschaft aus diesem Verhältnis herausbekommen. Und dazu gehört, dass wir ja unsere Tradition neu lesen müssen, neu aufarbeiten müssen.
Vor allem die systematische Theologie habe noch großen Nachholbedarf, findet Schneider. Die Christologie müsse neu gedacht werden. Der Dialog sollte Prüfungsthema für angehende evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen sein. Andere Tagungsteilnehmer betonen aus ihrer Dialogerfahrung andere Notwendigkeiten. Für den argentinischen Rabbiner Abraham Skorka, der seit Jahrzehnten mit dem heutigen Papst Franziskus jüdisch-christliches Gespräch und persönliche Freundschaft pflegt, geht es vor allem um die Haltung und das Gefühl. Sich in den anderen hineinzuversetzen, ist für den Rektor des lateinamerikanischen Rabbinerseminars unerlässlich. Aber dann muss auch praktisch etwas passieren, das über intellektuelle und spirituelle Übungen hinausgeht.
Diese intellektuelle Übung ist sehr wichtig, aber nur, wenn sie dem Schmerz und dem Leid der Menschen verpflichtet ist, gegen Ungerechtigkeit ist. Und wenn du Gespräch verwandelst in Handlung, sonst ist der Dialog kein Dialog.
Abraham Skorka hat mit Papst Franziskus schon Zeichen setzen können gegen Ungerechtigkeit und für Frieden. Etwa mit dem gemeinsamen Gebet von Palästinenserpräsident Abbas und Israels damaligem Präsidenten Shimon Peres im Vatikan 2014. So spektakulär sind die Zeichen beim internationalen Dialogtreffen nicht. Aber auf Initiative der Rheinischen Kirche waren 5 palästinensische Christen bei der Tagung und so erstmals Teil des internationalen christlich-jüdischen Dialogs. Für den ehemaligen Präsidenten des Lutherischen Weltbundes Munib Yunan war die Internationalität eine weniger rare Erfahrung als für den Baptistenpfarrer Aziz Ajaj aus Nazareth. Er hat zu Hause in Israel auf Einladung eines örtlichen Rabbiners einen Dialog begonnen.
Wir stehen noch am Anfang, wir sind noch nicht viele, aber auch mit kleinen Schritten glauben wir, das Leben für beide Seiten zu verbessern.
Ajaj glaubt, dass die kleine, aber der Gewaltfreiheit verpflichtete Gruppe der christlichen Palästinenser im Streit um das Land einen Ausweg zeigen kann.
Dialog is our way ahead.
Ein neuer Anfang von vielen im christlich-jüdischen Dialog. Möglich, weil es nach 70 Jahren Arbeit im Internationalen Rat der Christen und Juden dort eine gemeinsame Basis gibt.
Ein Beitrag von Christina Maria Purkert. Wenn die weltgrößte Kunstausstellung, die Documenta, alle 5 Jahre Kunstpilger aus aller Welt nach Kassel lockt, dann öffnen auch viele Kirchen ihre Pforten für zeitgenössische Kunst. Doch nicht nur in den Kunstwerken der Gotteshäuser, auch in den Ausstellungshallen finden sich religiöse Spuren, die Karin Cionara bei ihrem Sonntagsspaziergang auf der Documenta entdeckt hat.
Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Karlskirche in Kassel. Noch ist es ruhig hier draußen rund um den Friedrichsplatz am Puls der Documenta 14. Im Kirchenschiff wispert eine seltsame schwarze Traube aus tausenden Mikrofonen. Ihr Sound ist an diesem Morgen auch Teil der Liturgie. Pastor Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, verweist auf die komplexe Botschaft der indischen Künstlerin Shilpa Gupta.
Sie konfrontiert mit dem Fremden. Also man begegnet einem Fremden, einer fremden Klangwelt, etwas, was auch erstmal bedrohlich ist und Angst auslösen kann. Und dem sich auszusetzen und dem zu begegnen, das hat durchaus eine politische Pointe.
Die Karlskirche ist eine Außenstelle der Wittenberger Kunstausstellung Luther und die Avantgarde. Im Reformationsjahr 2017 der Link zur Weltkunstschau in Kassel. Auf den Stufen zum Altar hat die Künstlerin eine Buchskulptur aus glühend heißem Metall geschaffen.
Wir wissen nicht, ob es sich um ein religiöses Buch handelt, um die Bibel, den Koran. Aber von diesem Buch geht eine Kraft aus, eine Hitze. Wenn man die Hände drüber hält, kann man es richtig spüren, wie dieses Buch wärmt. Wenn man zu nah rankommt, verbrennt man sich auch daran die Finger.
Die Theologin Kerstin Vogt engagiert sich für den Dialog zwischen Dokumentarkunst und Kirche. Der Künstler Thomas Kilper hat den Turm der Karlskirche in einen blinkenden Leuchtturm verwandelt. Mit einer Installation aus Planen von Schlauchbooten, in denen Flüchtlinge in Europa gestrandet sind. Kunst, die sich einmischt, die ihre Stimme erhebt im Lärm der Politik. Als Ort der Stille und Andacht präsentiert sich die katholische Elisabethkirche auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Band aus mehr als 4000 Aluminiumteilen durchzieht das schlichte Kirchenschiff aus den frühen 1960er Jahren. Über dem Altar schwingt sich das schimmernde Band auf zum Himmel.
Es gibt Spiegelungen hier in diesem Band. Das Licht ist ungeheuer wichtig dabei. Also das, was man mit figürlicher Kunst entwickeln kann, kann man auf ähnliche Weise auch mit ganz einfachen Elementen herstellen.
Erläutert der Diözesanbaumeister des Bistums Fulda, Burkhard Preußler. Statik der Resonanz heißt die minimalistische Arbeit der Berliner Künstlerin Anne Gartmann. Zeit zum Atemholen im Stimmengewirr der bunten und atemlosen Documenta 14. Mit ihrer Fülle an Bildern und Tönen, die sich überlagern oder auch überbieten wollen. Im Zentrum dieser vielstimmigen Weltkunstschau stehen Globalisierung, Flucht und Identität. Und hier und dort finden sich auch religiöse Motive, Anleihen und Zitate aus der Kulturgeschichte. In der Orangerie an der Karlsaue wähnt man sich in einem orthodoxen Kloster. In seiner Videoinstallation Byzantion zeigt Regisseur Romuald Kamakar, wie Asien und Europa zusammenklingen. Ein paar hundert Meter weiter, auf dem Königsplatz in der Kasseler Einkaufscity, hat der in Nigeria geborene Konzeptkünstler Olu Ugibe einen 16 Meter hohen Obelisken aufgestellt. Mit einem Satz aus der Bibel, übersetzt in 4 Sprachen. Allerdings ohne Verweis auf das Neue Testament.
Wenn Jesus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen, dann sagt er ja, das Höchste, Gott selbst, ist im Allerniedrigsten. Das ist eine Paradoxie, die verschwindet, wenn man es nur sozusagen als einen allgemeinen gesinnungsethischen Satz auf einen Obelisken meißelt.
Ein Christuswort auf einem altägyptischen Herrschaftszeichen. Der evangelische Theologe und Kunstexperte Johann Hinrich Clausen bleibt skeptisch.
Ich finde es schwierig, Parolen einfach sozusagen auf Monumente zu setzen und das dann in die Öffentlichkeit zu stellen, als ob das eine Frage beantworten würde.
Auf dem Friedrichsplatz hat die argentinische Künstlerin Marta Minujín den Parthenon der Bücher errichtet. Aus Büchern, die irgendwo auf der Welt schon einmal verboten waren. Darunter auch die Bibel. Ein Tempel auf Zeit als Anziehungspunkt für Kunstpilger.
Es funktioniert aber in einem höheren Sinne natürlich schon auch einmal als neues Kunstwerk, weil es eben nicht aus Marmor gebaut ist, sondern eben aus verbotenen Büchern. Das gibt eben eine ganz neue Fragilität und Kostbarkeit und Verletzlichkeit. Das hat mich sehr angesprochen.
Karin Schionara über religiöse Spuren auf der Documenta. Die weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst hat noch bis zum 17. September ihre Pforten geöffnet. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.